Mensch. Wir Deutschen. Immer am Demonstrieren, am Rumjammern, am Dagegensein.
Und die SPD ist ganz vorne dabei.
Ja, eben. So schlecht wie die Stimmung kann die Lage doch gar nicht sein, oder?
Die Stimmung beeinflusst die Lage, aber die Lage beeinflusst auch die Stimmung.
Und?
Und die Lage ist besser als die Stimmung.
Na also, nicht gleich wieder meckern, nur weil die Krankenkassenbeiträge steigen. Sicher, es gab dieses Versprechen.
Mehr Netto vom Brutto.
Mehr Netto vom Brutto.
Wir brauchen mehr Netto vom Brutto.
Aber wir haben ja auch nie gefragt, wofür wir das brauchen.
Es geht darum, dass die Menschen mehr Netto bekommen, nicht um mehr Konsum zu betreiben.
Ach was, ja wofür denn dann?
Sondern damit sie die finanziellen Möglichkeiten haben, um die sozialen Sicherungssysteme, Rente, Gesundheit und Pflege zu stabilisieren.
Ach so. Wir sollen gar nicht mehr Geld haben, wir sollen mehr abgeben können. Zum Beispiel an die Pharmaindustrie, private Krankenkassen und Apotheken. Na dann aber jetzt Schluss mit den Demos. Diese Regierung hat ihre Gründe, wenn HRE-Banker 25 Millionen Euro Boni bekommen.
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Eben. Und die 1,7 Millionen Hartz-IV-Kinder bekommen ja auch 620 Millionen Euro. Macht pro Tag und Kind ungefähr einen Euro. Ja.
Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Schönes bauen.
In diesem Sinne, Schluss mit dem Genöle und mitsingen.
Rosen, ein Rosen, der geblüht ist.
Ja. Und nächste Woche erklärt Guido Westerwelle der UNO seinen Plan
zur Einrichtung einer Zone von Massenvernichtungswaffen im Nahen Osten.
Bitte was für einer Zone?
Einer Zone von Massenvernichtungswaffen im Nahen Osten.
Ach, und die?
Ist eine große Chance für Frieden und Sicherheit in dieser Region.
Tja.
Exzellenzen, meine.
Korbort Nummer 229, Laiengeld. Hallo und herzlich willkommen zum 229. Korbort, den ich am heutigen Supersonic Freitag, dem 1. Oktober 2010 aufgenommen habe.
It is 12:55.
Jawohl. Die S-Bahn hat auf sich warten lassen. Was wir diese Woche als Titel haben, ist eine 5-Euro-Erhöhung, um die ein Gewese gemacht wurde. Dafür haben wir im Intro, eigentlich wollte ich ja den Westerfasel, die Westerwaffe da alleine rumstehen lassen, aber da ist mir das Toll vom 28.09. in die Finger gefallen. Da habe ich gesagt, Mensch, dann nehme ich das doch gleich mit. Muss ich Rösler wenigstens nicht erklären. Ja, weil der kommt sonst auch nochmal im Podcast vor. So, was ansonsten noch vorkommt, ist die übliche Dreiteilung. Zwei Teile Politik, ein Teil, naja, Tech-News mit Spaßneuigkeiten. Was gar nicht genug gewürdigt werden kann, ist, die Stuttgart 21 Polizei prügelt auf Demonstranten ein und prügelt nicht nur, sondern Wasser wirft und Pfefferspray und Tränengast und prügelt natürlich. Was ihr euch jetzt aber eigentlich gerade genau anhört, ist nicht so sehr Stuttgart 21, sondern Teil 3, die eigentlich Technik-Ecke, in der sich erstmal zwei gerade frisch eingetroffene Nachrichten eingefunden haben, dann ein paar Mafia-Meldungen, zwei Meldungen rund um den Space, Fanboy gibt es dann ein paar Meldungen, Atommeldungen ein paar Stück und zum Schluss hatte ich dann das Problem, dass ich zu früh fertig war. Deswegen gibt es dann auch noch Neues aus dem Mittelalter oder vom Mittelalter, Neues vom Auge und den LHC mal kurz erwähnt. Und natürlich mehr. 11 Grad, sunnige, cool Greetings. Können aber auch 10 sein. Fühlen sich dann wie 10 an. Wenn es 11 sind, fühlen sie sich nur wie 8 an. Windig ist es auf jeden Fall. Und zwar 22 bis 33 oder 24 km aus dem Southeast. Oder irgendwas völlig anderes. Auf jeden Fall windiger. So, da bin ich dann wieder. Mit einem Outline, was eben noch ein Update bekommen hat. 11.43 Uhr ist das letzte Update. Jetzt haben wir 11.51 Uhr. Und zwar hätte ich als erstes mal zwei Meldungen in der This Just In Kategorie. Die erste kommt aus Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbeschwerde gegen das Zensusgesetz nicht angenommen. Und zwar, wenn ich das richtig interpretiert habe, weil die nicht konkret genug begründet wäre und sich nicht gegen einzelne konkrete Paragraphen von dem Gesetz richten würde. So, und die andere Meldung ist eigentlich nicht so sehr eine This Just In, weil die ist mir letzte Woche schon noch begegnet. Ich habe sie nur nirgendwo sonst getroffen, außer bei Heise, und ich wollte nicht wieder einen ganzen Heise-Artikel mitnehmen. Der Bundestag spricht sich nämlich gegen ein Moratorium bei Elena aus. Na, Elena, die elendige Gehaltsabschnorchelung, bleibt. Der Bundestag, also vor allen Dingen Schwarz-Geld, die eigentlich, ne, von wegen hier, da wenn die Gelbe nochmal was von Bürgerrechten faseln, dann sind sie schlicht und ergreifend nicht glaubwürdig. So, aber gut, das habe ich ja in den ersten Teilen schon untergebracht. So, dann kommen wir mal zu dem, was hier eigentlich rumliegt, nämlich eine Mafia-Ecke. Und zwar hätten wir da die Zeitungsprüfung. Im Bundeskanzleramt fand gestern am 23., das müsste letzten Donnerstag gewesen sein, die zweite Jahrestagung der Nationalen Initiative Printmedien statt, die Bernd Blubmann organisiert hat, Kulturstaatsblubberminister. Wie bei der Gründung gab es wohl wieder ausreichend Realsatire, aber leider keinen Livestream. Dafür findet man trotzdem genug zum Lachen im Netz. Die Bundesregierung verweist in einer Pressemitteilung auf das Programm mit dem Höhepunkt in einer Podiumsdiskussion über wie können wir Kinder und Jugendliche für Print begeistern. Wohlgemerkt, da steht nicht fürs Lesen, sondern für Print. Aber die wollen dann auch, oder es gibt eine nationale Initiative, die will Schülerinnen und Schülern die Bedeutung von Printmedien für die Demokratie nahebringen und den Wert von Medien und Meinungsvielfalt vermitteln. Bla 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 bla. Und was sie dann nämlich haben wollen, sind so Dinge wie eine Prüfung in der Schule, dass man Papierzeitungen lesen kann. Was dann allerdings unter Umständen schwierig werden könnte, weil es keine Papierzeitung mehr geben könnte irgendwann. Na, weil Papier, hallo, ist ja ganz nett, wenn man irgendwas einwickeln will. Aber so richtig zeitnah aktuell sind die nicht. Nicht mal ansatzweise. Nee. Aber ja. Plus wirft halt irgendwie die Frage auf, warum zum Kuckuck man nicht einfach mal sich um Medienkompetenz völlig unabhängig vom Medium bemüht. Na, da könnte man ja vielleicht sogar mal was erreichen. Nein, das wollen wir nicht. So. Dann gibt's in Frankreich Akkord-ISPs, weil der Digitalmord Three Strikes da ja jetzt anfängt zu funktionieren. Ich meine, ist ja am Jahresanfang in Kraft getreten, aber dann zwischendurch mal irgendwie bei den Datenschützern liegen geblieben. Dumm. Aber jetzt ist das Ding wohl irgendwie komplett durch. Und da schreibt Cory Doctorow bei Boing Boing, dass da gigantisch viele IP zu Namenszuordnungen verlangt werden. Na, während irgendwie in USA es ein Gerichtsurteil gibt, dass Time Warner Cable nicht mehr als so und so viel, nee, ich glaube 3 pro Tag bearbeiten können muss, kriegen die in Frankreich da einige zigtausend Requests pro Tag auf den Tisch geknallt. Oder anders ausgedrückt, da gibt es Internetzugangsbetreiber, die dann gigantische Personalfarmen benötigen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als aus einer IP-Adresse einen Anschlussinhaber rausfrickeln. Zu einem Zeitpunkt, also wenn sie es nicht irgendwie vollautomatisieren können. Was natürlich bei einem Papierbrief schwierig werden könnte. Ja, also, und das Ganze soll dann ja dazu führen, dass Raubmord, Kopierterroristen, dann der Internetzugang weggenommen wird. Wenn ihnen dreimal vorgeworfen wird, sie hätten Raubmord, Kopierterrorismus betrieben. Ja. In USA gibt es übrigens auch schon einen Provider, nämlich Suddenlink, der laut Torrentfreak angebliche Raubmordkopierer rauswirft aus dem Netz, und zwar für 6 Monate. Begründen tut dieser herzallerliebste Provider das damit, dass das im Digital Millennium Copyright Act, im DMCA, drinne stünde. Dummerweise sind da deren Juristen die einzigen, die der Meinung sind, dass sowas irgendwie vom DMCA verlangt würde oder gedeckt wäre. Ja, also da ist wohl irgendwie eine Regelung drin, dass man Regeln zu haben hat. Aber nicht, dass es irgendwie eine 3 Anschuldigungen und dann 6 Monate kein Internet gäbe. Also, ja. Motorflugzeug. Im Hintergrund. Dann gibt es einen Mail-Leak. Und zwar hat ein Provider ACS:Law aus Großbritannien, der wohl auch im Zusammenhang mit Denial-of-Service-Attacken gegen angebliche Raubmord-Kopier-Webseiten gestanden haben soll, der hat von 4chan einen auf die Webseite gekriegt, nämlich einen DDoS. Und als die wieder ihre Seite angeschaltet haben, ist da wohl irgendwie ein Mail-Archiv unverschlüsselt irgendwo rumgelegen. Und dieses Mail-Archiv, das hat sich dann wohl auch jemand geschnappt und hat es dann gleich mal im Internet geparkt. So, und das kann man sich dann irgendwie angucken und da gibt es interessante Dinge, wie zum Beispiel, dass da wohl auch irgendwie eine Liste an Beschuldigten rumgestanden haben soll, und für diese Liste, die nicht anonymisiert da rumgestanden haben soll, gibt es in Großbritannien jetzt auch schon einen auf die Nase. Na, ich meine, wenn die da irgendwie Daten unverschlüsselt ins Netz stellen, wenn die zu blöd sind, das richtig zu machen. Aber hey, peinliche Mails, wo man dann auch irgendwie Einblick ins Geschäftsmodell kriegen kann. Oder anders ausgedrückt, das ist ein ziemlicher GAU für die. So, dann ist das Berufungsverfahren gegen die Piratenbucht losgegangen. Nämlich am Dienstag, wo erstmal irgendwie keine spannenden Nachrichten von gekommen sind. Deswegen habe ich einfach erstmal nur die Mitteilung drin, ja, das zweite Piratenbuchtverfahren ist da mal angefangen. Es steht auch zu vermuten, dass egal wie es ausgeht, da noch eine weitere Instanz drüber befinden darf. Von daher unspannend. Sind jetzt auch schon wieder Menschenhorden unterwegs. So, dann gibt es Space-Meldungen. Samstag früh hat, wie ich letzte Woche schon vermutet habe, Soyuz TMA-18 erfolgreich von der ISS abgelegt und noch am selben Tag wieder gelandet. Oder anders ausgedrückt, Unterraschung. So, ich hätte eigentlich auch mal weiterblättern können. Dann gibt es wann denn? Irgendwann dieser Woche ist jedenfalls vom Senat mit 304-118 Stimmen der Vorschlag des Senats angenommen worden für ein NASA-Gesetz, wo im Wesentlichen auch STS-135 mitgenehmigt ist. Ein Funding gibt es dafür allerdings dann noch nicht. Aber ja, also Funding ist nochmal irgendwie was Separates, dass NASA das Geld dafür irgendwie rankarren muss. Oder ist das schon das Funding? Also auf jeden Fall, es gibt da ein Gesetz, was dann auch NASA wieder ein bisschen auf sicherere Beine stellt. Und ja, der große interessante Teil ist, dass ein Heavy Launch Vehicle mit in die Planung reingehört. Also die NASA soll sich Gedanken darüber machen, wie sie schwere Sachen nach oben kriegt. Und jetzt sind wir übrigens um 12, da könnte man irgendwie was Schönes aus externen Tanks von Shuttlen bauen, wo man da vielleicht auch noch irgendwie den einen oder anderen SRB drumherum drapiert. Oder anders ausgedrückt, man nimmt das Shuttle und lässt das Shuttle weg. Aber den Rest vom Stack nimmt man und klebt unten halt noch irgendwie Triebwerke ran. Die müssen dann vielleicht nicht unbedingt so super dolle sein. Die sollen ja nur nach oben fliegen. Runter müssen sie dann nicht unbedingt wiederkommen. Gut, da kriegt man da jetzt noch nicht unbedingt Leute mit hoch. Hey, noch mehr Scheiße. So, dann gibt es ein paar Fanboy-Nachrichten. Die EU hat, wie war das, 2 Verfahren gegen Apple laufen gehabt. Die haben sie dann eingestellt, weil inzwischen ist es so, dass man ein im EU-Ausland gekauftes iPhone auch in Deutschland in den Apple Store bringen kann und kostenfrei repariert bekommen kann. Da war irgendwie eine Einschränkung zwischendurch einmal drin, die nicht mehr enforced wird, wenn es sie denn überhaupt noch gibt. Oder anders ausgedrückt, jetzt kann man auch mit einem tschechischen oder italienischen iPhone in den Store wandern. Und ja, da hat also die EU die Verfahren dann eingestellt. Weil jetzt gibt es da ja nichts mehr zu untersuchen. ist eine Meldung von Montag gewesen. Am Dienstag ist, habe ich mir unter dem Titel Apple TV, ist nämlich ein Restore-Image für den Apple TV aufgeschlagen im Netz. Oder bei Apple auf jeden Fall. Und ja, es ist ein iOS. Huibu. Und da hat dann auch schon mal jemand reingeguckt in das Image und festgestellt, ja, es ist ein iOS und da ist eine Anwendung drauf, die heißt Lowtide und ist im Wesentlichen die Apple TV-Anwendung. Wenn man die nimmt und zum Beispiel auf einen jailgebreakten iPod Touch transportiert, dann kann der auch Apple TV spielen. Von daher, ja, das ist ein iOS. Nicht, dass das irgendwie groß noch überraschend wäre, weil nachdem bekannt geworden ist, dass dann ein A4-Chip CPU ist drin, war schon einigermaßen zu erwarten, dass da nicht irgendwie was ganz was Neues drauf ist. Von daher ja. Und was jetzt auch die ersten, die da so ein Ding bekommen haben, schon rausgefunden haben, wenn sie das Ding auseinanderbauen. Ja, es gibt da eine Stelle, die sieht ganz heftig danach aus. Als könne man da einen Dock-Connector unterbringen auf der Platine. Aber die Mini-USB-Schnittstelle, die ist auch ganz faszinierend, weil wenn man da irgendwie ein Kabel reinstöpselt oder am anderen Ende ein iTunes hat, dann sagt das, möchtest du den hier restoren? iOS. So, dann gibt's mal wieder Ankündigung eines Apple Stores, ohne dass da eine Ankündigung existieren würde. Jedenfalls kann man, wenn man sich jetzt bei Apple für einen Store bewerben möchte, auch für Dresden Bewerbungen einreichen. Ja, wobei ja irgendwie hier der Jungfernstieg-Store in Hamburg, der ist, drücken wir es mal so aus, ich habe Infos aus dem Apple Store, die sagen, dass das irgendwie nur ein Konkurrenzunternehmen ist. Und ich glaube auch nicht dran, dass sie hier erstmal einen zweiten Store aufmachen, bevor sie irgendwie mal im Rest der Republik ordentlich verteilt sind. Tut ja gar nicht Not. So, dann gibt es Nokia Street View, weil Nokia will ähnlich wie Google für seinen Dienst Street View in Europa und Nordamerika Straßenzüge und Häuser fotografieren. Laut einem Bericht der Wirtschaftswoche hat das Unternehmen 2 Jahre an dem Projekt gearbeitet, bei dem das Lasersystem LiDAR eingesetzt werden soll. Und dadurch sollen Fahrzeuge, die mit hochauflösenden 360-Grad Videokameras ausgestattet seien, auch noch ein 3D-Bild der Umgebung erstellen. Ja, auch Googles Street View Autos haben ein Laserentfernungsmesser, aber die Nokia-Aufnahmen sollen detaillierter sein als die von Google. Oh super, da hinten ist jetzt eine Garde Zwerge. Gut, dann gehe ich da halt nicht hin. Wann denn dann nun irgendwie unsere künstlich aufgeregten Datenschutzbeauftragten der Meinung sind, dass alle doof sind, die Nokia benutzen, sind die andere spannende Frage. Na, ich verweise da auf Thilo Weichei, der das Intro letzte Woche geben durfte. So, dann gibt's eine Schwachstelle im Webfrontend des Steuerservers C&C-Server für Zeus-Botnetze, mit denen man da nämlich das Botnetz übernehmen kann. Nein, man kann nicht durch eine Sicherheitslücke im Botnetz das Botnetz übernehmen. Nein, der Kontrollserver hat ein Loch. Putzig. Und damit kann man die zugehörigen Bots steuern, den CNC-Server unbrauchbar machen oder die bereits abgelegten gestohlenen Daten auslesen und oder löschen. Ja, huch. Fällt mir dazu spontan ein. Witzigerweise hat der Mensch, der dieses Loch gefunden hat, versucht, den Hersteller im Rahmen der verantwortungsvollen Offenlegung zu informieren, hat allerdings auf seine Mails an die Mailadresse nur Spam bekommen. Tja. Da wollte mal jemand nett sein. Ich finde es hier gerade ganz besonders windig. Beziehungsweise das Aufnahmegerät finde ich gerade besonders windig. So, am Dienstag ist dann das Schwarzbeere-Spielbuch rausgekommen. Nämlich Research in Motion. Der BlackBerry-Hersteller hat angekündigt, ja, sie machen ein Tablet. Nennt sich Playbook. Und ist großartig. Bla, Fasel. 7 Zoll Diagonale, hat ein QNX-Betriebssystem. Das hat RIM sich irgendwie in diesem Jahr schon mal irgendwie einverleibt. Und angeblich sollen die auch gesagt haben, ja, das wäre so die Richtung, wo sie dann auch zukünftig auf den mobilen Geräten hin wollten. Und Ja, das Interessante ist wohl, dass bei der Demo, die sie da vorgestellt haben, nicht ein einziges Mal irgendwas zu sehen ist, was man fürs echte Gerät halten könnte. Und anders ausgedrückt, die haben noch gar nichts. Gewisse Ähnlichkeiten mit einem VTAP sind zumindest von hier aus gesehen naheliegend. Ja, das Ding kann man inzwischen wohl angeblich auch kaufen, allerdings muss man sich da wohl irgendwie massiv verrenken, damit ein mit Lüfter ausgestattetes Tablet-Gerät tatsächlich mal ein bisschen was an Akkulaufzeit durchhält. Ja, und anders ausgedrückt, es gibt eigentlich noch gar nichts und rauskommen soll, verschickt werden soll es Early 2011. Also irgendwann im frühen Jahr 2011 sollen die Dinger tatsächlich auf den Markt kommen. Huch. Ja, oder anders ausgedrückt, da wird erstmal gar nichts daraus kommen. Was sie da dann groß angekündigt haben, wäre dann die andere spannende Frage. So, dann hat H-Palm, also HP Palm, hat gesagt, nee, also WBOS, das lizenzieren wir nicht. Ja, also das kriegt man nicht. Also jemand anders als HP/Palm kann kein WBOS auf irgendwelche Hardware schnallen. Gut, ich meine, das ist eine Entscheidung, die sie da treffen. Wenn dann allerdings irgendwie ein HP-Oberer verkündet, dass sie irgendwie im nächsten Jahr Palm WBOS-Drucker rausbringen wollen, frage ich mich schon, was soll eigentlich ein Mobilbetriebssystem auf einem Drucker? Also, so richtig eine Begründung ist mir da jetzt auch noch nie eingefallen für. Ja, wo geht eigentlich das Kabel hin? So, hier nur um die Ecke. Na dann. So, wo wollte ich hin? Da wollte ich hin. Dann gibt es eine Amazon Store. Und zwar Amazon hat wohl angekündigt, dass sie einen App Store für Androiden-Betriebssystemgeräte machen wollen. Was dann irgendwie die Frage auf hoch. Dann gibt es auf einmal zwei App-Stores für Amazon, für Androiden-Geräte. Nämlich einmal den offiziellen von Google, der aber nur auf Geräte drauf darf, die eben die offizielle Google-Zertifizierung enthalten und irgendwelche nicht ganz so klaren Kriterien erfüllen müssen. Und dann gibt es irgendwie den Amazon-App-Store, der, keine Ahnung, wo der überall drauf darf. Mutmaßlich überall. Aber ja, ich weiß gar nicht, habe ich das eigentlich als eigene Meldung, dass TechCrunch von AOL gekauft wurde? Nee, habe ich nicht. Ne? Also TechCrunch wurde von AOL gekauft. Was nicht wirklich überraschend ist, wenn man weiß, dass Engadget zum Beispiel auch schon zu AOL gehört. So, dann gibt es Atommeldungen. Drei Stück habe ich hier liegen. Erstmal gibt es ein Biblis-Gutachten, habe ich in der Süddeutschen Zeitung gefunden. Das hessische Atomkraftwerk Biblis B hat gravierende Schwachstellen, geht aus einem Gutachten im Auftrag des Bundesumweltministeriums hervor, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Es sollte klären, inwieweit Vorwürfe der Ärzteorganisation IPPNW berechtigt sind, nach denen Biblis insgesamt 210 sicherheitstechnische Defizite aufweist. Das Ergebnis des Darmstädter Öko-Instituts ist beunruhigend. Demnach sind zwar nicht alle 210 Vorwürfe haltbar, mindestens 80 dieser Defizite seien jedoch sicherheitstechnisch relevant. Also Biblis B, eines der Kraftwerke, die, weil sie ja so sicher sind, länger laufen dürfen, hat alleine mal ebenso bummelig 80 sicherheitsrelevante Probleme im jetzigen Zustand. Ja, da möchte man doch nur hoffen, dass das Ding irgendwie nicht allzu bald mal wieder ans Netz geht, weil es ist meines Wissens gerade aus. Was auch ganz gut so ist. Na, also, ja, großartig, großartig, ne, riesig. Ja, hätte eigentlich, ist seit 1976 am Netz, zählt zu den ältesten deutschen Kernkraftwerken und hätte eigentlich Anfang 2012 abgeschaltet werden sollen. Ich weiß nicht, hat der Biblis nicht noch irgendwie eine Verlängerung bekommen, indem sie von irgendeinem abgeschalteten AKW die Energiemenge darüber geschoben haben, die das Kraftwerk nämlich nicht vor dessen Abschaltung alles verbraucht hat. Und ja, jetzt listet also das Gutachten Mängel auf, zum Beispiel im Notstandssystem oder beim Schutz gegen Erdbeben und Überflutungen. Ja, weil die haben zum Beispiel irgendwie alle Notstromaggregate auf einer Ebene. Wenn es da mal sapscht, dann sind die unter Umständen alle tot. Juhu, großartig. Ne? Und nachdem wir irgendwie bei Kraftwerken von der Komplexität und von der Sicherheitsgefahr nicht mal mehr irgendwie so ganz triviale Maßnahmen haben, wie wenn der Strom ausfällt, dann wird werden mechanisch die Gleichstäbe runtergefahren, sondern das muss alles irgendwie elektronisch funktionieren und Stuxnet. Ja, ich weiß, das kann angeblich ja gar nicht passieren. Sagt ein Security-Fritze, der sich die ganze Zeit hinstellt, das Ding als Trojaner bezeichnet und Antivirenprogramme als Schutz verkauft. Ja, was haben sie denn noch so Schönes? Mittlerweile viele Materialien sind da veraltet, die damals mal eingebaut wurden, wie Kabel aus PVC oder Rohrleitungen mit anfälligen Schweißnähten. Der Tenor der 336 Seiten dicken Studie in zahlreichen Punkten entspricht der Atommeile nicht mehr dem heutigen Stand der Technik. Um dies zu erreichen, müsste er aufwendig nachgerüstet werden, was dann richtig dicke Geld kostet, nämlich mehr als 500 Millionen und damit auf Kosten der Erneuerbaren ginge. Aber hey, die Atomkraft ist doch sicher, ne? Und nur sichere Kraftwerke werden weiterlaufen, weswegen dann alle Kraftwerke, die im Moment nicht aus sind, also die im Moment nicht ihr End of Life erreicht haben, weiterlaufen dürfen, wäre dann die andere spannende Frage. Na, das ist genauso wie hier Krümmel, wo ja auch nachweislich in der Gegend ein höheres Leukämierisiko besteht, was natürlich überhaupt nichts mit dem AKW zu tun hat. Ja, bum, 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 bum. So könnte in dem Atomkraftwerk laut den Ergebnissen der Studie eine anlageninterne Überflutung, etwa durch ein geplatztes Rohr, dazu führen, dass alle vier Aggregate des nuklearen Zwischenkühlsystems ausfallen. So, und da könnte jetzt RWE entsprechende Auflagen bekommen. Zuständig dafür wäre dann das Land. Ja, plus, da gibt es halt diesen lustigen Vertrag, den da die AKW-Konzerne mit nicht dem Umweltministerium unterschrieben haben, wo ja im Wesentlichen drin stand, alles, was mehr als 500 Millionen kostet, dürfte abziehen. Von den Kosten, die er dann in Erneuerbare stopft. Ich meine, man könnte dieses AKW jetzt sanierungstechnisch so teuer machen, dass es sich für den Betreiber überhaupt nicht mehr lohnt, es anzumachen. Da müsste man allerdings schon wirklich tief in die Anforderungskiste greifen. Na, weil wie viel Milliarden bringt ein Tag Laufzeit von einem abgeschriebenen AKW wie dem? Ich will die Zahl lieber gar nicht wissen. Na, also, RWE erklärte Bibel ist sicher. Ja. Genau wie die Renten. Das Umweltministerium in Wiesbaden teilte mit, wir haben die Vorwürfe bereits geprüft, können aber keine sicherheitsrelevanten Defizite feststellen. Ist klar. Also die 80 sicherheitsrelevanten Defizite, die könnt ihr nicht feststellen. Da frage ich mich, hat der Mensch, der das Gutachten gelesen hat, eine Lesekompetenzprüfung bestanden? Weil, drücken wir es mal vorsichtig aus. Ich habe da so meine Zweifel dran, dass er verstanden hat, was da drin steht. Aber ja. So, gestern ist dann eine FTD-Meldung rausgekommen. Einnahmen aus Atomsteuer werden dann übrigens niedriger als angekündigt. Die Einnahmen aus der neuen Steuer auf Atomstrom könnten laut Financial Times Deutschland niedriger ausfallen als von der Bundesregierung angekündigt. Anstelle des eingeplanten Aufkommens von 2,3 Milliarden Euro pro Jahr sei mit höchstens 1,5 bis 2 Milliarden Euro zu rechnen, schreibt das Blatt unter Berufung auf eine Analyse der Grünen. Die Brennelementesteuer könnte somit ein Loch in das Sparpaket der Bundesregierung reißen. Ja Mensch, da müssen wir nochmal bei den Hartz-IV-Empfängern sparen. Also die 5 Euro gibt's doch nicht. Na, also, ja. Na gut, ich weiß jetzt nicht, ob ich eine Analyse der Grünen an der Stelle jetzt nur unbedingt als allglücklich machende Wahrheit traue und vor allen Dingen habe ich irgendwie von der FTD-Meldung sonst nirgendwo was gehört und auch nicht aus irgendeiner anderen Quelle irgendwas vernommen. Aber das riecht zumindest danach, dass unsere herzallerliebste Bundesregierung mal wieder inkompetente Scheiße gemacht hat. Nicht, dass das irgendjemanden überraschen würde. So, und dann von eben, habe ich bei Fefe geklaut, Bibum. Biblis hatte letzte Woche fast einen Atomunfall. Dass uns das nicht um die Ohren geflogen ist, lag daran, dass der Block gerade abgeschaltet war, weil sie die Brennelemente gewechselt haben. Defekt war die automatische Umschaltung der Spannungsversorgung. Bei einem Stromausfall in Block A wäre der Reaktor nicht automatisch von Block B mit Energie versorgt und gesteuert worden. Ein Störfall in Block A hätte dann nicht mehr beherrscht werden können. Wie jetzt? Block A ist auch im Arsch? Huch. Na, also. Hey, klasse. Na, die Besten der Besten der Besten der Besten der Besten. Und nur die sicheren AKWs dürfen weiterlaufen. Mhm, ja. Also, ja. Genug dazu ausgesagt. So, dann gibt's Fehlrakel. Nämlich, passend zum 10-jährigen Jubiläum des OpenOffice-Projekts will sich die Community von Oracle befreien und deswegen soll die neu gegründete The Document Foundation die Open-Source-Büro-Suite als wirklich freie Software vertreiben und weiterentwickeln. Und zwar nicht mehr unter dem Namen OpenOffice, sondern unter dem Namen, wie war's, LibreOffice. Aber Oracle darf gerne weiter mitmachen, nur eben nicht bestimmen. So, weil wohl auch irgendwie die eine Reihe von Entwicklern nicht mehr an dem Office-Produkt haben arbeiten lassen. Na, oder anders ausgedrückt, so langsam wird es putzig. Oracle macht sich ja bei der Open-Source-Community unbeliebt und die Open-Source-Community findet, dass sie dann mit Oracle nicht mehr zusammenspielen muss. Na, ist die Frage, ob noch irgendwas übrig bleibt von Sun. Und ob man Oracle jetzt unbedingt mögen muss. Aber ja. So. Habe ich mir am Dienstag reingeklebt. So, da habe ich mir am Dienstag auch noch reingeklebt, dass ich mal Stuxnet erwähnt haben wollte und nicht nur irgendwie in dem Nebensatz oder Stuxnet oder wie immer man das Ding richtig ausspricht. Das ist ein Virus/Wurm, der dadurch auffällt, dass er nicht nur 4 Zero-Day-Exploits an Bord hat. Jeder einzelne Zero-Day-Exploit ist teuer. Also 4 Zero-Day-Exploits heißt das Ding, wenn man die Löcher nicht selber gefunden hat, ist das Ding scheiße teuer. Nämlich viermal super teuer. Dann fällt es dadurch auf, dass es irgendwie speicherprogrammierbare Systeme infiziert oder auf Rechnern mit der Steuerung von speicherprogrammierbaren Systemen sich besonders wohl fühlt, also so Siemens-Dinger. Und wohl dann auch in die speicherprogrammierbaren Steuerungen was einschleust, was, drücken wir es mal vorsichtig aus, laut Analysen darauf hindeutet, dass es nach einer bestimmten Anlage sucht, von der die genauen Parameter bekannt sind und dann irgendetwas Komisches auf dieser Anlage tut. Und die Vermutungen gehen dahin, dass es sich eventuell um die iranische Atomanreicherungsanlage Natanz handeln könnte oder, wenn es nicht Natanz ist, dann eines der nicht gar so an der Öffentlichkeit bekannten Anlagen, die baugleich sind. Und ja, da gab's halt, habe ich gestern einen Security-Experten im Radio vernommen, der da so verkündete, ja, das ist ein Trojaner, wo ich mir erstmal an die Stirn gepackt habe und gesagt habe, komisch, ein Trojaner habe ich bisher so verstanden, dass das eine Software ist, die vorgaukelt, eine Funktion zu haben, aber dann keine Funktion hat oder die Funktion nicht hat oder die Funktion vielleicht auch hat, aber auf jeden Fall Dinge nebenbei tut. Nur ist ein Ding, was sich installiert, ohne dass es jemand mitkriegt, nicht unbedingt als Trojaner geeignet, weil der gibt ja nicht mal vor, eine Funktion zu haben. Ja, und gibt sich dann wohl auch irgendwie äußerste Mühe, dass der Rechner dann nicht abschmiert. Und ähnliche Eigenartigkeiten, oder anders ausgedrückt, ich verweise mal auf den Alternativlos-Podcast von Fefe und Frank Rieger, die in Episode 5 oder in Folge 5 sich darüber ausgelassen haben, das mal in aller Ruhe auseinanderzunehmen. Und ja, also die Vermutung ist, dass da ein Staat, dessen letzte Alternative aus einem atomaren Angriff bestanden hätte, dann eben in diese Cybercrime-Kiste gegriffen hat und da dann ein bisschen drin rumgewühlt hat. Na, also das ist in der Kategorie scheiße teuer, das kann wohl eigentlich nur noch ein Geheimdienst leisten. So, nachdem ich letzte Woche schon erwähnt hatte, du und deine Welt hat ja so eine Ritterausstellung, ja, da war ich am Samstag und habe festgestellt, boah, nee, ah, komm, geh weg. Also die haben es tatsächlich geschafft, in einer Halle so ein bisschen so Mittelalterzeugs auszustellen, aber wirklich in der Halle, also da ist nicht mal mehr ein bisschen Sand oder Rasen oder sonst irgendwas. Und haben es dann auch geschafft, ja, sie haben da Musik, die mag ja an sich auch ganz nett sein, aber die Akustik da ist unterirdisch. Weil die stellen sich da zwar auf die in Anführungszeichen Bühne, einige Stückchen weg von den Zuschauern, musikieren dann da auch irgendwie in Verstärker rein, aber dann gibt es keine Lautsprecher, die irgendwo in Reichweite der Bühne stünden, sondern die gesamte Halle wird beschallt über irgendwelche Deckenlautsprecher. Oder anders ausgedrückt, das ist eine so unterirdische Akustik, dass ich gesagt habe, nee, das tue ich mir jetzt nicht an. Bin da abgehauen und habe dann nämlich das Alternativprogramm letzte Woche gezückt, was aus einem Herbstmarkt in Bergstedt bestand, wo ich gedacht hatte, naja, kann man ja mal gucken, schlimmstenfalls ist es halt einfach nur irgendwie, ja, wir haben hier so ein paar Handwerker und die zeigen halt so ein bisschen, was sie können. Aber nein, also ja, wir hatten da auch Handwerker und die haben auch ein bisschen was gezeigt, aber in Wirklichkeit waren dann da halt auch so ein paar mittelalterkompatible Sachen, wie eben erstmal draußen Zelte und Feuer, offenes Holzfeuer, sehr lecker. Ja, die Jacke riecht auch immer noch ein bisschen nach offenem Holzfeuer. Und wer dann auch dabei war, ein Barde. Und das war ein echter solcher. Der gehört nämlich dem Bardenorden an, Obot. Ja, da habe ich mir dann auch überlegt, Mensch, da kann man sich mit dem Thema ja noch ein bisschen beschäftigen, gerade wo jetzt irgendwie ein halbes Jahr lang schätzonometrisch überhaupt nichts Mittelalterliches irgendwie in Reichweite ist. Sternchen gilt nicht, wenn ich nicht vielleicht doch noch irgendwie die Option Bremen ziehen will für den Weihnachtsmarkt. Aber ja, weil irgendwie hier ist kein Weihnachtsmarkt, von dem ich wüsste, dass der sich lohnen würde. Ja. So. Kann ich ja nochmal ein kurzes, kleines, knuffiges Augen-Update absondern. Das Auge war nämlich in der letzten Woche, nachdem es anfangs erstmal irgendwie total unbrav war, war es jetzt die letzten paar Tage ziemlich brav. Hält sich irgendwie einigermaßen ruhig, nörgelt nicht rum, schmerzt nicht rum. Macht auch sonst irgendwie keine großen Anormalitäten, außer dass es irgendwie Licht von Seiten nicht mag. Weswegen ich jetzt hier, wie eigentlich immer beim Aufnehmen, eine Mütze auf habe. Gut, so sonnig wie das hier ist, habe ich beschlossen, ich nehme nicht die komplette Mütze, sondern nehme so eine Mütze, die oben den Kopf frei lässt und eigentlich im Wesentlichen nur ein Sonnenschirmchen ist. Tragbares Sonnenschirmchen reicht ja auch mal. So, und dann ist das hier tatsächlich die kürzeste Teilfolge. Komisch. Irgendwas mache ich falsch. Oder ich habe einfach viel zu viel Politik zum Aufregen. Ja gut, ich hätte jetzt hier Stuttgart 21 hier noch hinpacken können, aber das passt nun so überhaupt nicht in die Technik-Ecke. LHC war übrigens, wenn ich dann schon mal gerade dabei bin, nach Themen zu wühlen, die eigentlich nicht auf dem Zettel stehen, LHC war auch wieder aktiv, haben so ein paar Physics-Durchläufe in der letzten Woche gemacht. Sie haben nämlich auf, ich glaube 104 war irgendwie das Höchste, was sie tatsächlich an Physics länger gefahren haben. 104 Bunches pro Beam Kollisionen gefahren. Was sie versucht haben, allerdings irgendwie nicht hundertprozentig erfolgreich gewesen, sind 154, 152, also auf jeden Fall irgendwas jenseits 150 Teilchenpakete im Ring pro Strahl, der gar kein Strahl ist. Das ist ihnen allerdings letzte Nacht irgendwie nicht so ganz geglückt, da ist irgendwas schief gegangen und dann haben sie gesagt, okay, jetzt brechen wir ab, jetzt machen wir hier die Injection Studies. Ja, plus Ionen sind wohl auch schon im Vorbeschleuniger SPS unterwegs. Also ja, hatte ich ja letzte Woche mit dabei, nächsten Monat, Ende nächsten Monats, oder nee, nächsten Monat auf jeden Fall. Hubschrauber. Wollen sie da ja auch geladene Teilchen aufeinander knallen lassen. Ja, eigentlich, weil sie geladen sind, sich nicht gegenseitig mögen und deswegen eigentlich voneinander abstoßen, aber wenn man die mit genügend Schwung aufeinander knallen lässt, da können die sich so wenig mögen, wie sie wollen, da knallt es trotzdem. Ja, der will wahrscheinlich zum Krankenhaus. Würde ich jetzt mal tippen. Dafür ist er allerdings erstaunlich lahmarschig. Kann natürlich auch sein, dass er jetzt hier noch ein bisschen Geräusche machen will. Nur um mich zu ärgern. Das wäre trotzdem naheliegender. Ah, gut, die Richtung stimmt. So. Jetzt muss ich warten, bis er unten ist. Ne? Über den rüberreden geht nicht. Dabei ist er gar nicht so laut. Er ist sehr gut. Ja, sehen tue ich ihn schon nicht mehr direkt. Hinter den Bäumen irgendwo blinkert's. Ja. Schön. Turbine aus, macht's plumps. Ich würde schätzen, er ist schon unten. Ja, dann macht doch einfach die blöde Turbine aus. Dann wird's auch leiser. So, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke steckt diese Woche ein Titel von einer Band, den ich schon mal hatte. Allerdings nicht diese Aufnahme von diesem Titel von der Band. Nämlich von Shore Patrol. Habe ich aus Öhlendorf nochmal Duncarron mitgebracht. Ursprünglich hatte ich sogar genau dieselbe Aufnahme wie das letzte Mal. In der Liste eingetragen. Hab dann aber gesagt, nee, zweimal dieselbe Aufnahme brauche ich nicht, wo ich doch noch eine zweite Aufnahme von dem Lied habe. Also dann Karen, aufgenommen an dem Öhendorf Sonntag 17.47 Uhr, sagt der Timestamp. Und wie er ja auch schon anfangs erzählt, das ist deren letzte Vorstellung in Deutschland dieses Jahr gewesen. Also der Anfang von deren letzten Vorstellung in Deutschland dieses Jahr. Und ich kann ja schon mal androhen, dass meine Musikliste für die nächste Woche ein bisschen mehr Shore Patrol im Angebot hat. Mit auch ganz besonderen Aufnahmen, die man so im Zweifelsfall nicht nur nicht in iTunes kriegt. Sondern so ungefähr nirgendwo sonst. Außer in live. Ja, ist jedenfalls 5 Minuten 5 lang der Titel. Kriegt ihr dann auf die Ohren. Gefolgt von, das habe ich aus dem Comedy Central Podcast rausgeklaut. Ist eigentlich ein Video, aber man muss den Mann nicht sehen, um das lustig finden zu können. Nämlich Alonzo Budden, der sich über Stereotypes auslässt. Stereotypen, die stimmen ja alle gar nicht. Yes, they do. Ja, The Well-Hung-Thing. 2 Minuten 17 ist der dann lang und danach ist der Podcast für diese Woche dann auch wieder durch. Mein Next-Button ist disabled, so wie sich das gehört. So, dann kann ich ja schon mal wieder damit drohen, dass ich voraussichtlich nächste Woche eventuell möglicherweise vielleicht wieder unterwegs sein könnte. Vielleicht sogar wieder was aufnehmen könnte. Und das dann vielleicht sogar ins Internet stellen könnte. Oh mein Gott! What does it mean? Ja, wenn denn nichts dazwischen kommt, dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so getan habt, um mich hier hören zu können. So dürfte das Wetter auch noch ein paar Tage bleiben. Wobei es ein bisschen kühl war. Aber hey. Dann sage ich viel Spaß mit dann Karen von Shore Patrol und den Stereotypes. Und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
Yo, asleep. That's what we call Dun Karen. We've mixed up a set. We've had some requests, but these are our favourites. This is our last performance in Germany this year. And we can only say thank you very much for a warm welcome. These have been fantastic. And we look forward to seeing you all next year. Thank you. Sandra. This one's called Dun Karen.
Racism, right? The thing I love, whenever people try to prove they're not a racist, you know, they always say the same thing. They're like, racism? No, racism's based in stereotype. Stereotypes aren't true. Yes, they are. That's where they come from. All right? There are certain traits people have. But the thing is, there's always a balance. Sure, there's bad stereotypes, but there are also good stereotypes, and it generally works out, right? Like Asians. What does everyone say about Asians? Asians can't drive. That's true. You've seen them out there, man. They can't drive. I was on the highway. I saw the scariest thing in the world, man. I saw an Asian driving an SUV. Really, I just ran my car into the guardrail. You know. Figure I'll save him some time. Right? But they're also known for being very smart. So that's a good balance. Well, you can't drive, but you're a genius. You know, Mexicans... You know, I live in L.A. We get a lot of Mexicans. Everyone talk about Mexicans on the road. They say the same thing. Hey, man, look over there. Yeah, look over there. Yeah, there's 10 Mexicans in the car. Yeah, but they're on their way to work. That's right. And you know, Mexicans are the hardest working people in the world, man. Really, I get tired just watching them. You know. Then black people, you know, we got stuck with the crime thing. Right? That's our stereotype, right? Hey, watch him, he's black, he'll steal something. You know, but then we also got the well-hung thing. Yeah. That'll balance a lot right there. You pretty much call me what you want, just put that on the end. We get along just fine. You know what's a cool stereotype, man? The Irish. The Irish are cool. Yeah. Yeah. Because they're known for being drunk. Right? So that's cool. Because then if you get drunk in the wrong situation, nobody can really get mad. Right? They'd be like, hey, look at Murphy. Yeah, he's drunk at work. Well, he's Irish. Ah, let it go.